Ich lese was aus dem Philipperbrief vor, aus dem 4. Kapitel. Eine Passage, die ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr euch in der Bibel auskennt. Und da steht ein Kernvers drin, der oft aus dem Kontext herausgenommen wird. Und ja, aber da kommen wir noch hin. Gehen wir zur nächsten Folie. Danke. Könnt ihr das lesen? Hier hinten, ja, passt das? Passt das? Ja? Okay, gut. Ich habe mich im Herrn sehr gefreut, dass ihr eure Fürsorge für mich wieder entfalten konntet. Was passiert ist, Paulus wurde hier eingesperrt, er war unter Haft und die Gemeinde in Philippi, die er gegründet hat, schickte ihm eine finanzielle Gabe zu. Und deshalb ist er dankbar und er dankt Gott für diese Gabe. Ihr habt ja auch sonst daran gedacht, aber es fehlte euch die Gelegenheit dazu. Dies sage ich nicht, weil mir der Mangel zu schaffen macht. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich kann Armut ertragen oder im Überfluss leben. Ich bin in allem eingeweiht, sowohl satt zu werden als auch Hunger zu leiden, Überfluss zu haben wie Entbehrung zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nie Hunger verspürt. Tja, schon etwas, aber nicht der keine, die Art von nagenden Hunger, die viele Leute in dieser Welt erleben oder wie auch der Paulus erlebt hat. Ich habe nie auf dem Boden schlafen müssen, außer ich war campen. Ich habe immer ein schönes, warmes Bett gehabt. Ich habe immer gutes Essen gehabt. Ich war immer angezogen, obwohl manchmal nicht so gut. Aber dennoch, mir ging es nie schlecht. Wir haben das große Glück, in einem Teil der Welt zu leben, wo wir alles haben, was wir brauchen. Für den Paulus war das nicht der Fall. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Es droht ihm die Todesstrafe, also wenn er jetzt für schuldig gesprochen wird, dann wird er hingerichtet. Und man möchte meinen, in so einer Situation kann man deprimiert werden oder man kann vielleicht negativ sein oder vielleicht verbittern, aber dem war nicht der Fall. Der Brief an die Philipper ist der positivste Brief des Paulus überhaupt, den wir haben. Der negativste ist der Galaterbrief. Aber der Philipperbrief ist voller, ich würde sagen, Zufriedenheit, aber mehr noch Freude. Paulus hat so eine positive Einstellung und die will er mit den Philippern, also den Christen in Philippi, will sie auch dazu bringen, ja, mit ihnen teilen. Schwierige Zeiten gehören zu unserem Leben. Das ist einfach so. Jesus hat gesagt, in dieser Welt werdet ihr Bedrängnis haben, oder? Hat er vorausgesagt seinen Jüngern. Und dem ist einfach der Fall. Keiner, du nicht, ich nicht, sind von dem ausgeschlossen. Von Zeit zu Zeit werden wir leiden. Vielleicht nicht darben, so wie der Paulus hier, aber wir werden leiden. Und manchmal sind diese Leiden, die kommen ganz plötzlich. Wir werden krank. Wir verlieren etwas. Es gibt eine Unsicherheit in unserem Leben. Manche Schwierigkeiten kommen langsamer. Sorgen, Überforderungen, innere Leere. Und die Frage ist, die ich mir auch stelle, ist, ob und wie erlebe ich diese schwierigen Zeiten? Was geht in mir vor und was passiert mit meinem Charakter, mit meiner Mentalität, wenn ich diese Zeiten erlebe? Kann ich durch wirklich schwierige Zeiten hindurchkommen, ohne zu zerbrechen? Ohne zu zerbrechen. Viele Strategien helfen kurzfristig, wenn wir Probleme haben. Manche Leute trinken viel Alkohol, manche Leute suchen sich irgendwas anderes, eine Ablenkung und sowas. Aber diese ganzen Mechanismen wirken nur für eine kurze Zeit und dann ist das Problem immer noch da. Im Zentrum dieser Passage steht ein Satz, wie gesagt, der oft zitiert wird, aber selten im Zusammenhang verstanden wird. Ich vermag alles durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Ich vermag alles. Was bedeutet diese Aussage wirklich? Ist das ein Versprechen, dass mir alles möglich ist? Ich kann alles tun, ich kann fliegen, ich kann über dieses Gebäude hupfen, springen, es gibt nichts, was ich nicht kann, oder geht es um etwas anderes, Besseres? Also Paulus, gehen wir zur nächsten Folie, ist ein Gefangener, der zufrieden ist. Er ist zufrieden, obwohl seiner Situation. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Also er gibt dieses Kaviat, er bedankt sich für diese Gabe, diese finanzielle Gabe, und dann sagt er sofort, aber ich habe sie eigentlich nicht nötig. Ich kann sie gebrauchen und ich bin dankbar dafür, aber ich habe sie nicht nötig, denn ich habe gelernt, auch wenn ich nichts habe oder wenn ich darben muss, zu gedeihen. Ich brauche sie nicht, denn ich habe diese Zufriedenheit gelernt. Seine Freude und Zufriedenheit hängt nicht von der Gabe ab, die ihm die Gemeinde zukommen ließ. Das Entscheidende, Zufriedenheit. Zufriedenheit auch in schwierigen Situationen. Und das ist nicht etwas, was von uns natürlich ist, es kommt auch nicht aus der Natur des Paulus, er sagt, ich habe es gelernt. Es ist etwas, was wir lernen müssen. Was sind manche Situationen, die der Paulus hat, die sehr schwierig waren? Nächste bitte. Danke. Wir lesen im zweiten Korintherbrief im 11. Kapitel, was der Paulus als Missionar alles durchgemacht hat. Und wenn man das liest, ist es schon deprimierend. Er wurde ausgepeitscht, öfter oft ins Gefängnis geworfen, er wurde gesteinigt, für tot gehalten. Dreimal hat er Schiffbruch erlitten, einmal trieb er 24 Stunden oder länger auf dem Meer. Er war oft unter Todesgefahr, manche wollten ihn ermorden, andere wieder wollten ihn peitschen. Er musste oft für sein Leben fliehen. Wisst ihr, wie oft? Also angefangen hat es in Damaskus, da musste er fliehen bei Nebel und Nacht über die Mauer, die Stadtmauer hindurch. Dann musste er fliehen in Jerusalem, Antioch, Ikonium, Lystra, Thessaloniki, Berea, Korinth. Er musste immer für seinen Unterhalt selber sorgen. Er war nicht bezahlter Missionar, sondern er hat immer gearbeitet, hat oft nicht genug zum Essen und zum Trinken gehabt, hat nicht genug Kleidung gehabt, um sich warm zu halten, und verbrachte viele schlaflose Nächte. Also das ist schon schwer. Und er schreibt deshalb auch im 1. Korintherbrief in Kapitel 15, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, er hat gesagt, wenn ich nur auf dieser Welt Hoffnung in Christi habe, dann bin ich von allen Menschen der am meisten zu bemitleiden. Genau. Wenn wir Christen, also wenn wir so ein Leben führen und so viele Schwierigkeiten haben und so viel leiden müssen, dann, wenn wir keine Hoffnung in ein Nachleben haben, dann sind wir von allen Menschen die am meisten zu bemitleiden sind. In diesem Brief stellt er jetzt zwei Dinge gegenüber. Auf der einen Seite, und da können wir zur nächsten Folie gehen, danke. Auf der einen Seite schreibt er über Armut, Hunger, Mangel, Entbehrung und auf der anderen Seite über Überfluss, satt sein. Also sind seine Zufriedenheit ist nicht von äußeren Umständen abhängig. Und das ist für uns ungewohnt. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wenn sich meine Situation verbessert, dann geht es mir gut. Wenn meine Probleme verschwinden, dann empfinde ich Freude und Frieden. Und Paulus dreht das um und er sagt, ganz gleich, wie es mir geht. Ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Er hat das Geheimnis, und da gehen wir zur nächsten Folie, danke, das Geheimnis der Zufriedenheit gelernt. Ich bin in allem eingeweiht. Das ist ein komischer Satz. Ich bin in allem eingeweiht. Das griechische Wort, welches er benutzt, ist mueo. Und es wird manchmal in esoterischen Kreisen zu seiner Zeit benutzt, um ein rätselhaftes Geheimnis zu beschreiben, das man erlernen muss. Und Paulus will ausdrücken, dass ihm eine Wahrheit offenbart oder zu erkennen gegeben wurde, die nicht normal ist, die der Normalmensch nicht kennt. Ein Mysterium, ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis war nicht, ich habe geschrieben, Gleichgültigkeit oder Stoizismus. Wer kann beschreiben, was das ist? Stoizismus, die Lehre, dass man versuchen soll, Gefühle von Situation oder Umständen zu trennen. Das war nicht Selbstdisziplin oder Pragmatismus. Wenn Zeiten schwer sind, dann werde ich alles einsetzen, um meine Situation zu verbessern. Es ist auch keine Form des Existenzialismus. Also die Lehre, dass man, wenn man Sinn und Grund für seine Existenz findet, dass man dann auch die Kraft hat, mit schwierigen Situationen umzugehen. Es war etwas anders. Da gehen wir zur nächsten Folie, bitte. Das Geheimnis war, dass er eine Quelle hatte, die nicht von ihm ist, also die von außerhalb kommt. Ich vermag alles durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Wer ist der den? Was meint ihr? Gott. Ja, und er könnte hier auf Jesus oder auf den Heiligen Geist oder auf Gott, den Vater, hindeuten. Im Grunde genommen ist egal. Er hat eine Quelle für diese innere Stärke, die von außen kommt, von Gott kommt. Ich vermag alles durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus über eine Situation, eine persönliche, vielleicht peinliche auch und schmerzhafte Situation mit seinem eigenen Körper. Er nennt diese Krankheit oder dieses Ding, was es auch sein sollte, er nennt es einen Dorn im Fleisch. Könnt ihr euch erinnern, vielleicht das gelesen zu haben? Er sagt, es ist ein Dorn im Fleisch und es muss sehr schmerzhaft gewesen sein, denn er beschreibt es als Satan, also Faustschläge von Satan. Faustschläge vom Teufel. Und da sagt er, so war das für mich und ich habe dreimal gebetet, dass Gott das von mir nimmt. Und was hat Gott gesagt? Hat er ihn geheilt? Nein. Was hat Gott gesagt zu ihm? Genau. Meine Gnade ist alles, was du brauchst in dieser Situation. Ich werde dir die Kraft geben, da durchzukommen. Auch mit diesem Leiden. So schlimm es ist. Paulus schreibt, obwohl wir in Christus schwach sind, oder erscheinen, werden wir für euch aus Gottes Kraft leben. Ich vermag alles durch den, der mir Kraft dazu gibt. Gehen wir zur nächsten, bitte. Also, es ist möglich mit Gott. Der Vers erinnert an, was der Engel Gabriel zu Maria gesagt hat, als sie gesagt hat, ich kann kein Kind bekommen, ich bin noch Jungfrau, hat er gesagt, für Gott ist nichts unmöglich. Ich vermag alles. Also nicht, dass mir alles möglich ist, sondern wenn die Zeiten schwer sind, vermag ich sie durchzuleben und in dem zufrieden zu sein. Das ist das, eine Zufriedenheit. Übrigens, viele Leute wollen glücklich sein. Happy, you want to be happy. Aber was ist das eigentlich? Für mich ist es einfach eine innere Zufriedenheit. Wenn ich zufrieden bin, dann geht es mir gut. Dann kann ich auch Freude empfinden. Also alles hier, ich vermag alles, ist wirklich die positive Einstellung, die der Paulus hat, obwohl der Armut, Unsicherheiten, Leid und Hunger. Wie komme ich durch schwierige Zeiten? Ich habe da ein paar Punkte, hoffentlich werden wir da ziemlich schnell durchgehen. Erstens, ich erkenne, dass Zufriedenheit nicht nur mit meinen äußeren Umständen zusammenhängt, sondern auf eine innere Realität basiert, beziehungsweise auf das, was Gott in mir tut. Auch wenn ich Stress habe, wird es mir gut gehen. Auch wenn meine Situation nicht klar ist, wird es mir gut gehen. Auch wenn das Problem nicht gelöst ist, wird es mir gut gehen. Ich muss nicht alles kontrollieren oder überwältigen können, sondern ich muss mit Gott in Verbindung sein und dann geht es mir gut. Zweitens, danke, ich erkenne, dass Zufriedenheit in schwierigen Zeiten ein Lernprozess ist. Und leider ist es ein Lernprozess, der eigentlich nur durch Schwierigkeiten kommt. Dieses Lernen kommt nicht, wenn es uns gut geht. Wir lernen, zufrieden zu sein in allen Situationen, eben weil es uns schlecht geht und weil wir immer wieder leiden. Diese Woche habe ich mich viel mit der Figur Nelson Mandela, kennt ihr wahrscheinlich, Nelson Mandela auseinandergesetzt. Und der wurde mit 30 Jahren Mitglied der National African Congress, the African National Congress, or ANC, und wollte eigentlich friedlich, also in friedlicher Art und Weise, Apartheid abschaffen. Aber dann geschah etwas, 1960, und vielleicht können wir weiter, bitte. Genau, er wurde inhaftiert übrigens 1962 und wieder rausgelassen 1990, er war 27 Jahre im Gefängnis. Gehen wir zur nächsten, bitte. Also er wollte eigentlich eine friedliche Resolution zu der Situation in Südafrika. Aber dann geschah etwas in 1960, the Massacre of Sharpeville, das Massaker von Sharpeville, wo die Polizei auf eine friedliche, organisierte Rallye oder Demo einfach anfing, die Leute zu schlagen und zu erschießen. Darunter viele Frauen und Kinder. Ich glaube, 69 Personen starben. Viele von diesen wurden in den Rücken geschossen, als sie flohen. Und dann hat Nelson Mandela sich gedacht, nein, also friedlich geht es nicht, also werden wir uns bewaffnen und wir werden versuchen, eine bewaffnete Revolte gegen das Apartheid-Regime zu organisieren. Und dafür wurde er verhaftet. Wie genau sie ihn gefunden haben, ist bis heute unklar. Aber er wurde inhaftiert, 27 Jahre lang, ein Drittel seines Lebens, bis zu seinem 71. Lebensjahr. Und viele dieser Jahre waren in Einzelhaft, und gehen wir zur nächsten bitte, viele waren in Einzelhaft, oft konnte er seine Familie nur zweimal im Jahr sehen, also alle 6 Monate wurde ihm ein Besuch erlaubt. Ob er gläubiger Christ war, ist vielleicht unsicher, aber als er während dieser 27 Jahre war er jedes Wochenende im Gottesdienst, hat die Bibel gelesen, ist zu einer Kleingruppe gegangen und er hat geschrieben, wie das ihn innerlich gestärkt hat. Aber was mich am meisten imponiert hat, er ist wirklich als ein verbitterter, hasserfüllter Mann ins Gefängnis gekommen. Aber als er mit 71 dann rausgekommen ist, war er ein anderer Mensch. Er war ein anderer Mensch. Das war das Außergewöhnliche. Er war nicht mehr bitter und rachesüchtig, ganz im Gegenteil. Er wird beschrieben als demütig, integer, vergebend, bescheiden, nahbar, versöhnlich, versöhnend, opferbereit, optimistisch, gütig und respektvoll. Er vergab Menschen, die während dem Apartheid-Regime furchtbare Dinge getan haben. Hier sind ein paar Zitate von ihm. Das eine sagen wir manchmal als Witz: Groll ist, als ob man Gift trinkt in der Hoffnung, dass er deine Feinde tötet. Verbitterung ist Gift, das uns selbst vergiftet und nicht denjenigen, den wir hassen. Es wird oft berichtet, dass das Überstehen von ganz, ganz schlimmen Krisen etwas sehr Positives in manchen Menschen bewirken kann. Es gibt, wie hieß er, Herzl, glaube ich, der durch Auschwitz ging und als ein ganz anderer Mensch rauskam. Und das war der Fall nicht nur mit Mandela, sondern auch mit dem Apostel Paulus. Und das heißt nicht, dass alles Leiden Sinn hat. Oft ist Leiden sinnlos und unverschuldet. Aber es kann auch zu Wachstum, innerem Wachstum helfen, zu einer wachsenden Barmherzigkeit, wo wir anderen Leuten dann behilflich sind und wir entwickeln Mitgefühl. Manchmal, sagen wir mal so, die stärksten, weisesten und liebevollsten Menschen, die ich kenne, haben gelitten, sind durch ganz schwierige Zeiten geformt worden. Sie sind nicht nur Hindernisse, diese, ich weiß nicht, was dir jetzt gerade passiert in deinem Leben, aber wenn du durch schwierige Zeiten gehst, dann sind das nicht nur Hindernisse, das sind Trainingsfelder. Das ist eine unbequeme Wahrheit und ich mag sie nicht wahrhaben. Also ich leide nicht gern. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist, aber ich will nicht leiden. Aber wenn ich leide, dann weiß ich wenigstens, dass etwas Positives, vielleicht, wenn ich es lasse, wenn ich es zulasse, dass etwas Positives dadurch geschieht. Drittens, gehen wir zur nächsten, danke. Ich erkenne, dass Gott nicht nur jemand ist, der mir hilft, er ist die Quelle einer positiven inneren Einstellung. Viele Leute sehen Gott nur als jemand, der Probleme lösen soll. Wenn sie beten, dann bitten sie nur um Zeug von Gott. Gott, rette mich von dem, gib mir das, segne meine Kinder. Ganz gleich, Gott ist einfach jemand, der mir helfen soll. Das ist die Einstellung. Und hier, glaube ich, ist die Einstellung anders. Nicht, dass ich danke Gott, auch wenn meine Situation nicht schön ist. Und das verändert alles. Ich erwarte nicht, dass Gott mein Leben problemlos macht und bequem macht. Ich suche nicht nur für eine Lösung zu meinen Schwierigkeiten. Ich suche eine Beziehung mit dem, der mir Kraft gibt. Heute die Lieder haben mich wirklich angesprochen, weil wir haben Gott gelobt. Ich habe das richtig verspürt. Meine Liebe für Gott und seine für mich. Ich muss nicht sagen, ich muss mich unbedingt aus dieser Misere rausbringen. Was ich mir sagen muss, sei du, Gott, bei mir in dieser Misere. Viertens, ich erkenne, dass nicht alle Schwierigkeiten vermieden werden können, sondern dass ich manchmal durchhalten muss. Wie gesagt, ich vermeide so weit wie möglich jeglichen Schmerz, jegliche Unannehmlichkeit. Ich suche Komfort und Bequemlichkeit und Wohlbefinden, aber die Realität ist, manchmal ist das einfach nicht möglich. Fünftens, ich erkenne, dass eine positive Einstellung in schweren Zeiten mir oft nicht leicht fällt. Also ich kann darüber predigen, schaut, was der Apostel Paulus geschrieben hat, wie schön, aber fällt es leicht, positiv zu bleiben, wenn das Leben schwer wird? Ich glaube nicht. Also wenn ich ehrlich bin, dann finde ich meine Freude in den guten Dingen meistens im Leben. Wie komme ich durch schwierige Zeiten? Ich erkenne, dass mich in schwierigen Zeiten auch Gemeinschaft tragen kann. Wenn ich durch schwierige Zeiten gehe, ich als Mann, vielleicht auch Frauen machen das auch, aber ich glaube, Männer machen das ganz besonders, dann isoliere ich mich von anderen Leuten. Ich denke, ich muss das alleine schaffen. Ich gehe nicht zu jemand und sage, du, hör mir mal zu, ich habe Probleme, kannst du mir mal zuhören? Ich will gar nicht, dass du die Probleme löst, aber einfach hör mir mal zu. Das tue ich nicht. Ich gehe nach Hause, mache die Tür zu und denke, ich kann das das kann ich ganz allein schaffen. Aber das will Gott nicht. Gott will, dass wir uns einander unterstützen. Im Galaterbrief steht das. Carry each other's burdens, for thus you're doing the will of God. Wir sollen einander die Lasten, die auf uns drücken, sollen wir mit anderen Leuten teilen. Danke. Und die beste Hilfe ist kein großer Rat, sondern nur jemand, der präsent ist. Und ich muss den Mut haben, mich anderen Menschen zu öffnen. Und nicht jeder wird mich verstehen, aber vielleicht doch jemand. Wie komme ich durch schwierige Zeiten? Letztlich, ich erkenne, dass eine positive Einstellung in schweren Zeiten im Endeffekt aus meiner Beziehung zu Gott kommt. Das weiß ich. Schwierige Zeiten sind kein Versagen, kein Zeichen von Versagen. Sie sind ein Teil jedes Lebens, deines wie auch meines. Aber wie erleben wir sie? Vielleicht steckst du jetzt in irgendeiner Krise. Du hast beruflich Rückschläge erlebt oder deine Gesundheit macht dir Sorgen oder du fühlst dich innerlich leer, ohne genau zu wissen, warum. Oder eine Beziehung ist zerbrochen und die Versuchung ist groß, diese Gefühle einfach zu ignorieren, verdrängen, stark zu wirken, weiterzumachen, als wäre nichts. Und Paulus sitzt hier im Gefängnis und er schreibt, ich habe ein Geheimnis gefunden. Ich habe ein Geheimnis gelernt, dass ich in und mit jeder Situation ganz gleich wie schlecht zufrieden und froh sein kann. Und das wünsche ich uns. Ich und du von Gott eine innere Stärke erhalten, die uns durch jede Situation ganz gleich wie schlecht trägt. Und wenn du ein gesegnetes Leben gehabt hast bis jetzt und dir ist noch nie was Schlechtes passiert, ich kann voraussagen, es wird eine Zeit kommen, wo Schwierigkeiten in deinem Leben sein werden. Also wir sollten gut durch schwierige Zeiten kommen, nicht weil wir stark sind, sondern weil Gott, der in uns ist, stark ist. Ich habe noch ein paar Fragen zum Nachdenken und vielleicht könnt ihr kurz euch mit Gott in Verbindung setzen und ein paar Worte sprechen, wenn ihr durch diese Fragen durchdenkt.